Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Und heute begrüßt sie dazu Peter Sawicki. 8 Jahre lang hatte in Polen die nationalkonservative Partei PiS regiert. Diese Zeit war unter anderem von einem schwierigen Verhältnis zu Deutschland geprägt, auch wegen der gemeinsamen Geschichte. PiS hatte im Herbst 2022 Reparationsforderungen in Höhe von etwa 1,3 Billionen Euro erhoben. Berlin lehnt dies ab, hält das Thema Reparationen rechtlich für abgeschlossen. Seit Dezember ist in Warschau eine neue Regierung im Amt unter Führung von Donald Tusk. Anfang Juli gab es erstmals seit Jahren wieder deutsch-polnische Regierungskonsultationen. Dort wurde ein 40-seitiger Aktionsplan für eine bessere Zusammenarbeit vorgestellt. Ein Kernthema dort ist die Geschichte. Polen benutzt den Begriff Reparationen nicht mehr, strebt aber Wiedergutmachung an, etwa in Form finanzieller Entschädigung für die noch lebenden Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Das ist eines der Gebiete, mit denen sich nun Krzysztof Ruchniewicz befassen soll. Er ist Historiker an der Universität Breslau und seit Juni neuer Deutschlandbeauftragter der polnischen Regierung. Mit ihm haben wir das Interview der Woche in seinem Büro in Breslau am Donnerstag aufgezeichnet. Schönen guten Tag, Herr Professor Ruchniewicz.
Schönen guten Tag.
Wie verlief der Start für Sie in das neue Amt?
Sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Also das heißt, zunächst kam der Vorschlag für mich ein bisschen unerwartet.
Von wem?
Von einem der Außenminister Polens. Und das war für mich eine ganz große Ehre, dass ich diesen Vorschlag bekommen habe. Denn wie Sie auch bemerkt haben, ich bin ein amtierender Professor an einer polnischen Universität und eigentlich mit der Wissenschaft und Lehre beschäftigt. Dann kommt aber ein Vorschlag von der Politik, ich könnte ein bisschen helfen und das, was ich bisher gemacht habe in meinem Leben, deutsch-polnischen Fragen, etwas die polnische Regierung unterstützen kann. Und das fand ich schon interessant und verstehe das nach wie vor als eine ganz große Herausforderung, weil ich mich da ein bisschen selber nicht nur einarbeiten musste, sondern auch selber ein bisschen umstellen musste. Das heißt, man arbeitet etwas anders als Professor an einer Uni und man arbeitet auch selbstverständlich auch anders, wenn man als Bevollmächtigter diese neuen Aufgaben bekommt. Ich habe damals Ja gesagt, weil für mich interessant war, das, was ich bisher als Wissenschaftler gemacht habe, vielleicht, das ist meine Hoffnung, dass ich das auch in die Praxis umsetzen kann.
Also Außenminister Radoslaw Sikorski ist auf Sie zugegangen, hat Sie
gefragt? Nee, das war jetzt der stellvertretende Außenminister Marek Prawda, der mir diesen ganz netten Vorschlag unterbreitet hat. Und ich bin tatsächlich der Bevollmächtigte des polnischen Außenministers.
Sie haben das Stichwort Praxis angesprochen. Wie sieht Ihr Alltag jetzt praktisch aus? Also hat sich das ungefähr jetzt schon mal sortiert?
Ja, so langsam versuche ich das tatsächlich zu sortieren. Allerdings vielleicht mit diesem einen Einwand. Wir sind in der semesterfreien Zeit bei uns. Deswegen kann ich etwas mehr Zeit meiner neuen Aufgabe widmen. Aber in der Tat versuche ich jetzt auch ein bisschen mein Leben anders zu sortieren. Also das heißt, die erste Wochenhälfte möchte ich hier an der Uni Breslau verbringen und die zweite Wochenhälfte in Warschau. Denn das ist einfach notwendig. Da muss man nicht nur hier vor Ort sein. Und das war auch die Abmachung zwischen mir und dem Außenministerium, dass ich nach wie vor meine Pflichten als Professor wahrnehmen kann. Und gleichzeitig habe ich diese Möglichkeit bekommen, meine Arbeit auch in Warschau zu absolvieren. Das andere, was ich schon als eine Herausforderung für mich auch sehe, das ist jetzt, dass etwas mehr Aufgaben auf mich zugekommen sind, dass ich dann auch unterschiedliche Gespräche führen muss, die ich vielleicht vor noch wenigen Wochen nicht führen würde. Die sind jetzt einfach notwendig, um sich dann besser auf das eine oder andere Thema vorzubereiten. Das gehört auch dazu.
Eine Ihrer Aufgaben, das ist unter anderem auf der Website des polnischen Außenministeriums so grob formuliert, also da sind 6 Aufgabenbereiche vorgestellt, zum Beispiel diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland ja zu fördern. Aber was heißt das konkret? Was sind zum Beispiel für Sie persönlich Ziele, die Sie erreichen möchten?
Zunächst wollte ich mich informieren, wie eigentlich der Stand der Dinge ist. Also ich bin ein Historiker und ich habe mich bisher mit der Historie beschäftigt, also Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert oder deutsch-polnischen Beziehungen. Weniger aber habe ich mich konzentriert und detailliert mit manchen Fragen beschäftigt, die jetzt über mein Interesse hinausgingen. Solchen Fragen gehören zum Beispiel grenznahe Zusammenarbeit. Man weiß viel darüber, man war auch selber an dem einen oder anderen Projekt beteiligt, aber so im Detail kannte kannte ich das einfach nicht. Und deswegen ist es jetzt für mich auch eine Zeit, wo ich auch meine semesterfreien Zeit nutze, um mich besser einzuarbeiten. Selbstverständlich habe ich auch mit meinem deutschen Kollegen, dem Abgeordneten Dietmar Nitan, darüber gesprochen. Und wir haben uns sehr schnell geeinigt, dass wir entlang der deutsch-polnischen Grenze die sogenannten Leuchtturmprojekte identifizieren wollen und die wir auch in der Zukunft begleiten wollen. Also das heißt, wie sie auch realisiert werden.
Aber vielleicht nochmal etwas konkreter. Was gibt es da aktuell für Projekte auf gesellschaftlicher Ebene, zum Beispiel zwischen den beiden Ländern, die man jetzt stärker voranbringen möchte?
Das ist zum Beispiel Vermitteln der polnischen Sprache an den deutschen Schulen. Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe. Oder zum Beispiel aus meiner Perspektive auch ganz wichtig, vielleicht für die Hörer, Hörerinnen ist es nicht auch unwichtig zu sagen, gerade in den letzten Tagen ist auch der 4. Band des deutsch-polnischen Geschichtsschulbuches vom polnischen Bildungsministerium zugelassen worden. Und für mich wäre das auch eine der Aufgaben zu sehen, wie zum Beispiel dieses Schulbuch an den deutschen Schulen verwendet wird. Also einfach zu sehen, zu prüfen, auch zu begleiten ein bisschen, vielleicht zur Erinnerung, das ist auch einer der wichtigsten deutsch-polnischen Projekte der letzten Zeit, dass sich die Polen und Deutsche zusammengesetzt haben und über eigene nationalen Geschichten jetzt miteinander erzählt haben und versucht haben, eine gemeinsame Erzählung zu erstellen. Das ist auch gelungen. Also das heißt, das muss man auch nochmal betonen. Also man hat mit keinen Differenzprotokollen gearbeitet, die Polen meinen so oder die Deutschen so, sondern man hat tatsächlich 4 gemeinsame Bände entwickelt für den Geschichtsunterricht. Und zu sehen, wie dieses Schulbuch verwendet wird, finde ich wirklich ganz wichtig. Denn es wird sehr oft gesagt, dass zum Beispiel die Deutschen wissen zu wenig über bestimmte historische Fragen. Sie brauchen einen Nachholbedarf und so weiter und so fort. Ich denke, dieses Schulbuch gibt auch viele Perspektiven, wie man miteinander über historische Fragen sprechen kann.
Bleiben wir mal beim Thema Geschichte. Eines der großen Themen zwischen Polen und Deutschland, auch eines der Hauptthemen bei den Regierungskonsultationen, die es vor kurzem gab zwischen Polen und Deutschland, was Sie angesprochen haben, auch Teil dieses 40-seitigen Aktionsplans. Und nun steht einer der wichtigsten historischen Gedenktage in Polen bevor. Am 1. August jährt sich zum 80. Mal der Beginn des Warschauer Aufstands. Und bei der Hauptgedenkfeier, die findet am Tag zuvor statt, am 31. Juli, wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dabei sein, wird eine Rede halten. Welche Bedeutung hat das aus Ihrer Sicht, dass der Bundespräsident bei dieser Gedenkfeier dabei ist?
Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, die nicht nur in Polen vernommen wird, aber die auch in Deutschland sicherlich auch ein Echo findet. Denn der Warschauer Aufstand als solcher spielt in der polnischen Geschichte eine ganz wichtige Rolle. Und es reicht zum Beispiel auch in diesen Tagen durch die Straßen Warschaus zu gehen, um zu sehen, wie sich diese Stadt, die im Zuge dieses Aufstandes gleich mit dem Erdboden gemacht werden sollte, sich auf dieses Ereignis vorbereitet. Das heißt, dass diese Stadt immer noch mit diesem Ereignis lebt, beziehungsweise im Schatten dieses Ereignisses. Also insofern ist es sicherlich auch ganz wichtig, dass auf der deutschen Seite auch so eine Meinung herrscht, man muss dabei sein, man muss auch ein Zeichen geben, man muss auch daran erinnern und man muss auch vielleicht auch zeigen, dass auch Schlüsse aus der damaligen Zeit gezogen worden sind. Also dass wir jetzt zusammen in Europa leben, das verdanken wir den Generationen davor, die sich für den deutsch-polnischen Dialog trotz aller Widerstände eingesetzt haben. Und jetzt Besuch des Bundespräsidenten aus meiner Perspektive ist tatsächlich ein ganz wichtiges Zeichen, dass diese tragische Zeit nicht vergessen wird, aber dass wir als Nachbar in Europa auch in die Zukunft schauen können. Und das ist ein ganz wichtiger Beweis für mich dafür.
In die Zukunft schauen, aber gleichzeitig die Vergangenheit weiter aufzuarbeiten, beziehungsweise die Erinnerung daran aufrechtzuerhalten. Das ist ja sicherlich.
Beziehungsweise nicht zu verdrängen, beziehungsweise nicht zu vergessen. Das stimmt.
Und in dem Zusammenhang soll es nun doch eine finanzielle Entschädigung von Seiten Deutschlands für die noch lebenden Opfer der deutschen Besatzung geben. Das war auch Thema der Regierungskonsultation. Es wurde zuvor kolportiert, dass da eine konkrete Summe oder eine Größenordnung bekannt gegeben werden könnte. Das war dann nicht der Fall. Es war dann zunächst allgemein die Rede davon, dass es diese Entschädigung geben soll. Sind Sie enttäuscht, dass es da noch keine konkreten Zusagen gibt?
Das ist ein sehr schwieriges Thema und das ist auch kein neues Thema. Um das auch gut zu lösen, braucht man einfach Zeit. Wobei ich möchte eins betonen, das ist ein Teil eines Pakets, eines deutschen Pakets, das vorgeschlagen worden ist. Denn die Entschädigung an die noch lebenden Opfer des Dritten Reiches, das ist der erste Punkt. Ich würde das ein historischen Punkt auch nennen, aber wir haben noch andere wichtige Punkte, die mit diesem Paket zusammenhängen. Wir haben zum Beispiel einen Punkt, der auch mit der Erinnerung bzw. mit der Bildung zusammenhängt, nämlich das Projekt des Deutsch-Polnischen Hauses in Berlin.
Da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen.
Aber ich spreche jetzt gerade von diesem Paket, denn ich würde das auch und verstehe das auch als Ganzes. Also das heißt, man kann nicht den einen Punkt nehmen und den anderen nicht berücksichtigen. Deswegen bin ich nicht enttäuscht, weil das sind alles wichtige Fragen und ich komme noch auf diesen dritten Punkt zurück. Und der dritte Punkt betrifft unsere Zukunft, das heißt die gemeinsame Sicherheit. Und das sind auch jetzt Fragen, die geklärt werden müssen. Und ich verstehe dieses Vorgehen bzw. dieses Paket als Ganzes. Und deswegen bin ich nicht enttäuscht, sondern bin eher der Meinung, dass man, weil man auf der polnischen Seite nicht zufrieden war mit der Realisierung dieses Pakets, dass man sich dadurch auch Zeit gewonnen hat, um diese Fragen, die auch stehenden Fragen, noch einfach zu klären. Sie wissen auch, und ich glaube für die Hörer, Hörerinnen heute ist das auch klar, dass gerade in den letzten Jahren diese Fragen immer wieder für jetzt Kontroversen gesorgt haben. Ich denke, wir wären besser beraten, wenn wir uns dafür Zeit nehmen würden. Das heißt aber, dass das Thema nach wie vor verfolgt wird und dass man hier auch in der Zukunft wahrscheinlich auch Lösungen findet.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Krzysztof Ruchniewicz, Historiker an der Universität Breslau und neuer Deutschlandbeauftragter der polnischen Regierung. Bleiben wir dabei nochmal, weil das Argument ist ja, dass diese Menschen, diese Überlebenden, wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Lebenszeit vor sich haben. Und deswegen sei es eben auch symbolisch wichtig, da jetzt konkret eine Summe dann eher früher als später auf den Tisch zu legen.
Sie haben in der Tat recht. Ich gehe davon aus, dass dieses Thema auch in den nächsten Wochen weiterverfolgt wird. Also wir sprechen jetzt nicht von Jahren und so weiter und so fort. Auch was die anderen Themen anbetrifft, beziehungsweise andere Punkte, die ich in diesem Paket angesprochen habe, die kann man auch nicht von einem Tag zu dem anderen realisieren. Aber in der Tat, dieser erste Punkt ist ganz wichtig. Ne? Und Sie haben auf diesen menschlichen Aspekt hingewiesen, der uns allen bewusst ist. Und wenn man nur bedenkt, dass wir in diesem Fall mit inzwischen alten Männern und Frauen zu tun haben, 12% jedes Jahr stirbt von dieser Alterskohorte. Deswegen ist es tatsächlich schon die höchste Zeit, dass man nach konkreten Lösungen strebt. Und ich bin hier zuversichtlich.
Können Sie ungefähr eine Größenordnung nennen, die angemessen wäre?
Nein. Also wissen Sie, ich habe mich sehr lange Zeit mit dem Thema Reparationen, Wiedergutmachung, Entschädigung beschäftigt. Und bei meiner Arbeit bin ich zum Schluss gekommen, es gibt keine Summe, die Sie nennen können, die jede betroffene Person akzeptieren kann. Und war in der Geschichte auch, in der Auszahlungsgeschichte auch, jetzt nach den Konflikten, ich kenne keinen Fall, wo man 1:1 entschädigt hat bzw. wiedergut gemacht hat. Das ist einfach unmöglich. Wir sprechen über symbolische Gesten, denn das kann man in solchen Kategorien auch sehr oft sehen. Deswegen bin ich hier sehr vorsichtig, was die Summen anbetrifft. Sie erinnern sich, kurz vor dem Besuch des Bundeskanzlers in Polen hat man konkrete Quoten genannt, die damals von den Medien aufgegriffen worden sind.
Eine dreistellige Millionenzahl.
Aber ich weiß es nicht, ob das jetzt nicht ein Schritt doch zu weit war, statt jetzt einfach in Ruhe dieser Dinge einfach den Politikern zu überlassen. Aber ich würde das auch im Rahmen dieses Pakets sehen. Also das heißt, nicht die eine Sache vergessen, beziehungsweise eine nehmen und die andere vergessen, sondern diese Frage zusammen mit den anderen Fragen behandeln, weil das auch ein bisschen die Zukunft unserer Beziehungen auch stärker zeigt. Denn ich habe vorhin gesagt, Geschichte, Auszahlung der Gelder, Ausstehenden, dann Bildung, bessere Bildung mit dem Fall des Deutsch-Polnischen Hauses und die Zukunft, bessere Sicherheit und Einsetzen Polen und Deutschlands für diese Sicherheit auch. Und das ist eine Perspektive, die ganz wichtig ist. Ne? Und das zeigt auch, dass wir aus der Geschichte gelernt haben.
Und das Ganze findet ja trotzdem vor dem Hintergrund der Reparationsforderungen statt, die die vorherige Regierung erhoben hat. Mehr als 1 Billion Euro umgerechnet. Sind Reparationen als Thema aus polnischer Sicht abgeschlossen?
Also juristisch gesehen sind diese sogenannten nach Potsdam Reparationen abgeschlossen. Denn Polen, wie bekannt, hat im Jahre 1953 auf die Reparationen verzichtet. Allerdings, und da muss ich diese Einschränkung machen, Reparationen verstanden als Verpflichtung von Staat zu Staat, aber nicht verzichtet auf die Ansprüche eigener Bürger. Das heißt, vom Staat zu Person. Deswegen sprechen wir von nachfolgenden Bemühungen der Regierungen Polens, ist dann egal, kommunistischen oder demokratischen, die nach Wiedergutmachung bzw. Entschädigung für ihre Bürger sich immer wieder eingesetzt haben. Deswegen in Deutschland subsumiert man die beiden Begriffe, die in Polen immer jetzt getrennt behandelt werden. Also sprich auf der einen Seite Reparationen, auf der anderen Seite Wiedergutmachung bzw. Entschädigung. Und das sind zwei unterschiedliche Titel, die man auch unterscheiden müsste. In Deutschland werden sie unter einem Dach subsumiert und dann ist es manchmal schwierig, einfach zu trennen, was eigentlich diese Polen wollen. Und deswegen aus meiner Perspektive, selbstverständlich, es gibt auch andere Meinungen in Polen und die Politiker der Vorgängerregierung haben stärker betont, dass es dann doch immer noch polnische Ansprüche auf die Reparationen gibt. Also als gäbe es 1953 nicht diesen Verzicht und dann dieser Verzicht dann von den Nachfolgerregierungen immer wieder bestätigt worden ist, bis hin zu der jetzt demokratischen Zeit. Ja, aber wichtig für mich ist vor allem hier in diesem Zusammenhang zu sagen, im Vordergrund sollten eigentlich immer die Opfer stehen.
Aber laut einer aktuellen Umfrage der Zeitung Rzeczpospolita sprechen sich in etwa 60% der Menschen in Polen dafür aus, dass es Reparationen geben sollte. Also das geht ja auch weit über die Wählerschaft der nationalkonservativen früheren PiS-Regierung hinaus. Also muss man dann nicht sagen, dass PiS bei dem Thema recht hatte?
Das würde ich nicht sagen. Also ich möchte jetzt selbstverständlich nicht jetzt mit diesen Zahlen polemisieren, denn die sprechen auch für sich. Die Frage ist nur, was unter den Reparationen verstanden wird und ob das Wissen darüber, wie diese Frage nach dem Zweiten Weltkrieg gelöst worden ist, verbreitet ist. Also da sehe ich schon hier einen Nachholbedarf, glaube ich. Also meine Erfahrung ist auch, trotz aller Versuche zu erklären und so weiter, dass diese Meinungen auseinandergehen einfach. Und Sie haben insofern recht, dass wenn man jetzt unkritisch diese Zahlen nimmt, selbstverständlich ist Polen zerstört worden. Das ist, glaube ich, das steht nicht zur Debatte. Ist Polen im Zuge des Krieges auch vom Osten nach Westen verschoben worden? Polen hat die Hälfte seines Vorkriegsterritoriums im Zuge des Zweiten Weltkrieges verloren. Viele Menschen haben ihre Häuser verloren und. Also ich spreche jetzt nicht von den großen, nur materiellen Verlusten, aber personellen Verlusten. Sie finden in keiner polnischen Familie einen Familienmitglied, der vor dem Zweiten Weltkrieg nicht betroffen worden ist, als derjenige, der jetzt in Konzentrationslager gesessen hat oder zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschickt worden ist und so weiter und so fort. Also deswegen jetzt nicht nur diejenigen, die immer wieder jetzt als Zahl genannt werden, die Toten des Zweiten Weltkrieges, sondern die Betroffenen von dem Zweiten. Das wird auch sehr oft vergessen. Es wird geschätzt, dass über 20 Millionen Polen vor dem Zweiten Weltkrieg betroffen worden waren. Also da haben Sie eine Skala. Das sind nicht mal 10 Millionen, das sind fast 20 Millionen, also die wirklich betroffen worden waren durch unterschiedliche Handlungen. Deswegen ist das Problem nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Abschluss des Zweiten Weltkriegs aus der Welt jetzt geräumt worden. Und deswegen leben wir nach wie vor, und das kann man, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, nach wie vor im Schatten des Zweiten Weltkrieges. Der Zweite Weltkrieg spielt nach wie vor für die nachgeborenen Generationen auch eine ganz wichtige Rolle. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass immer wieder jetzt an diese Verluste jetzt erinnert wird, dass diese Verluste auch immer wieder eine große Rolle spielen. Und deswegen die Frage ist, also wie kommt man damit klar? Wichtig ist zu betonen zunächst, was die Grundlagen für die Reparation waren, von wem Polen, auch Deutschland, die Reparation bekommen sollte, wann Polen auf die Reparation verzichtet hat und wie sah jetzt der leidvolle Weg der Opfer um die deutsche Entschädigung. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das ist sehr gut auch inzwischen in Deutschland aufgearbeitet worden. Und wenn Sie zum Beispiel nach Weimar fahren und sich da die neue Ausstellung im neuen Museum über die Zwangsarbeit anschauen, dann endet diese Ausstellung mit einer ganz interessanten Grafik, die diesen Weg, diesen leidvollen Weg der Opfer nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt in Deutschland, die sehr oft diese Wiedergutmachung nicht bekommen haben, beziehungsweise zu spät bekommen haben oder überhaupt nicht bekommen, weil sie tot waren. Und das ist am Ende dieser Ausstellung sehr plakativ dargestellt worden. Also wir haben mit solchen Problemen zu tun. Also insofern glaube ich, es ist wichtig, dieses Thema immer wieder im Hintergrund zu behalten, also jetzt, was die Ausgangspunkte waren, und sehen, was das Mögliche ist. Deswegen spielt für mich zum Beispiel so eine ganz wichtige Rolle, diese Entschädigung für die noch lebenden Opfer des Dritten Reiches, weil das auch ein wichtiges Zeichen wäre. Ja, wir stehen dazu. Also das, was diese Menschen erfahren haben, da stehen wir einfach zu diesen Geschichten, zu diesen Schicksalen und übernehmen die Verantwortung. Also insofern ist das für mich so wichtig und deswegen betone ich das, weil das noch die letzten lebenden Zeugen dieser Zeit sind.
Schauen wir dann noch kurz auf das Deutsch-Polnische Haus, was Sie auch angesprochen haben, das erst noch entstehen soll, dass die polnischen Opfer der deutschen Besatzung des Zweiten Weltkrieges in den Vordergrund stellen soll. Wie sollte aus Ihrer Sicht dieses Haus konzipiert sein und aussehen, um diesem Thema gerecht zu werden?
Mit diesem Projekt haben wir schon seit wahrscheinlich über 20 Jahren zu tun. Es ist zum ersten Mal von dem ehemaligen Außenminister Bartoszewski vorgeschlagen worden und danach ist von der Politik nicht so richtig aufgegriffen worden. Danach folgten nächste Projekte, die auch keinen großen Erfolg gehabt haben. Und jetzt haben wir einen neuen Vorschlag, der von der deutschen Bundesregierung inzwischen verabschiedet worden ist und der in den nächsten Monaten im Bundestag diskutiert wird. Was ich vielleicht an diesem Projekt interessant finde, dass man von vornherein gesagt hat, Denkmal ja und auch, was auch wichtig ist, eine Ausstellung, die Zeit des Zweiten Weltkrieges, der deutschen Okkupation in Polen thematisiert. Wo ich vielleicht ein bisschen Angst habe, ob der Vorschlag jetzt diese allen Komponenten, die zu diesem Haus gehören, habe ich schon erwähnt jetzt, Denkmal, Ausstellung
und ein Bildungszentrum,
ob man das nicht jetzt auf Etappen verteilen sollte, damit man das tatsächlich realisiert und auch sogar schnell realisiert. Also in dem Sinne, dass man zum Beispiel mit dem Denkmal beginnt, damit noch lebenden Opfer der deutschen Okkupation bei der Enthüllung dieses Denkmals sein können. Also das heißt, dass es innerhalb von wenigen, vielleicht Monaten, nicht Jahren, nicht Jahrzehnten entsteht. Das wäre auch ein wichtiges Zeichen in Richtung Polen, dass im Zentrum von Berlin so ein Denkmal entsteht als Teil des späteren ganzen Komplexes, was in dieser Konzeption auch programmiert wird. Jeder von Ihnen kann sich sicherlich erinnern an das sehr schöne Denkmal für Sinti und Roma im Zentrum von Berlin gegenüber dem Reichstag. Ein sehr schöner Ort im Tiergarten, sehr nachdenklicher Ort auch. Und gleichzeitig wurde zu diesem Denkmal eine ständige Ausstellung vor wenigen Monaten eröffnet, wo man mit den neuesten Technik auch die Biografien von den Opfern kennenlernen kann. Ich finde, das ist eine sehr schöne Kombination, sehr schöne Lösung. Und da kann sich praktisch jeder informieren, der Interesse hat. Auf jeden Fall, also in dieser Großstadt, wo tatsächlich also alles pulsiert, das Leben pulsiert, wo viele Menschen hin und zurück gehen, dass man sich dann zurückziehen kann und in so einem Ort, wo man nachdenken kann. Und aus diesem Grund gefällt mir auch diese sehr schöne Lösung und auch diese Kombination, denn daran können Sie sich auch erinnern, da ist nicht nur ein Denkmal, sondern auch die Musik, die man hört, die klassische Musik. Also das heißt, man arbeitet mit unterschiedlichen Sinnen auch und das spielt schon eine ganz wichtige Rolle. Also insofern hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht man in den späteren Phasen, wo man jetzt über dieses Projekt nachdenkt, diskutiert, vielleicht auch dieses Projekt in Etappen aufteilt und versucht, eine Etappe nach den anderen zu realisieren. Wohl wissend, dass solche Großprojekte nicht innerhalb eines Jahres entstehen, sondern manchmal auch jahrelang dauern können.
Zum Abschluss noch eine Frage, weil Sie das Stichwort Zeit und Dauer angesprochen haben. Mangelt es im politischen Verhältnis zwischen Deutschland und Polen immer noch an Tempo, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass so viel Zeit vergangen ist, seitdem dieses Projekt erstmals vorgestellt wurde?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also denn wenn wir zum Beispiel das immer wieder genannte Action Plan, Aktionsplan nennen, es gelang innerhalb von wenigen Wochen zwischen den Ministerien ein ganz interessantes Programm an unterschiedlichen Aktivitäten aufzustellen. Und die Determination, die auch die Ministerien haben und auch die unsere Oberhäupter haben, also sprich Premierminister und auf der einen Seite und der Bundeskanzler auf der anderen Seite, ist ein gutes Zeichen dafür, dass Zeitfaktor mit berücksichtigt wird, aber nicht um etwas zu verlangsamen, sondern zu beschleunigen. Also das heißt, dass wir auf diese Weise tatsächlich zu einer neuen Qualität in deutsch-polnischen Beziehungen kommen.
Herr Professor Duchniewicz, vielen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen und danke den Hörer und Hörerinnen für Ihre Aufmerksamkeit.